Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, wir wollen nach Cannes, nach Südfrankreich. Cannes kennt heute jeder als Austragungsort der Filmfestspiele jedes Jahr im Frühjahr und überhaupt als Tummelplatz der Schönen und der Reichen der südfranzösischen Lebenskunst. Bis Anfang des 19. Jahrhunderts aber war Cannes nur ein kleines verschlafenes Fischerdorf. Der Aufstieg zur Pilgerstätte des internationalen Jet-Set aber hatte ursächlich mit einer Seuche zu tun und mit Grenzschließungen. Also ganz ähnlich wie heute. Lord Brougham, ein englischer Lord Cannes, der reiste jedes Jahr nach Italien. 1834 aber herrschte in Italien die Pest. Als er an der Grenze ankam, war alles geschlossen. Nizza gehörte damals noch zu Italien, der letzte Ort auf französischer Seite, an dem der Lord wegen der Pestepidemie festsaß, war das kleine Fischerdorf Cannes, wo er sich in die einzige Pension einmietete, die es damals gab. Und er berichtete bei seiner Rückkehr nach London so begeistert vom Leben an der Côte d'Azur, dass schon im nächsten Jahr jeder Engländer, der es sich leisten konnte, nach Cannes reiste. Der Beginn von Cannes, wie wir es heute kennen, also. Doch dort in Cannes gibt es auch heute noch viel mehr zu entdecken als ein Spaziergang entlang der berühmten Croisette. Dieter Wulff war noch vor der Corona-Krise dort, hat sich besonders die Geschichte der beiden kleinen, weitgehend unbekannten Inseln erklären lassen, die vor Cannes auf dem Besucher warten.
Parce que c'est un oasis de fraîcheur. Tous les gens viennent avec leur famille faire de la trottinette.
Es ist hier eine Oase der Frische. Die Leute kommen mit ihren Familien hierher, fahren Tretroller, ältere Leute spazieren mit ihren Hunden. Dann können wir eine Runde machen bis zur Croisette und kommen dann wieder zurück zur Altstadt.
Erklärt mir Jean-Tal Jekyll, eine von insgesamt 7 Greeters, ehrenamtlichen Touristenführern, die außerhalb der Saison bereitstehen, um ihre Stadt zu präsentieren. Im Sommer gibt es etliche Stadtführer, mit denen man Cannes und Umgebung erkunden kann. In der Nebensaison aber erwartet die heute 74-jährige Chantal die Gäste. Nicht um Geld zu verdienen, sondern einfach aus Leidenschaft.
Je suis retraitée du tourisme depuis 5 ans.
Ich habe immer im Tourismus gearbeitet, bin seit 5 Jahren in Rente. Das fehlt mir einfach, dass ich die Leidenschaft und Begeisterung für meine Stadt weitergeben kann. Und dass das jetzt so geht, das macht mich wirklich glücklich.
Vom Hafen aus gehen wir ein paar Seitenstraßen entlang und stehen plötzlich vor einer überdachten, aber an allen Seiten offenen Markthalle, wo auch Chantal Jekyll regelmäßig einkauft.
Tous les matins.
Jeden Morgen von 7 bis um 1, jeden Morgen außer Montag, kommen die Bauern aus der Umgebung und verkaufen ihre Produkte.
Und was für ein Markt mit einer Farbenpracht wie gemalt.
Schaut mal die Farben, wirklich fantastisch. Das Gemüse, das Obst der Saison und alles in den tollsten Farben.
Während wir vom Obstmarkt aus durch kleine, winklige Gässchen den Hang hinaufschlendern, erzählt mir Chantal Jekyll von den Anfängen des Tourismus und Henry Brougham, damals der Lordkanzler Englands, der den Stein hier ins Rollen brachte.
Lord Brougham und seine Tochter fuhren im Winter nach Italien, zur Kur, zu den Thermen.
Aber in diesem Jahr, 1834, herrschte in Italien die Pest. Das Gebiet war abgeriegelt. Nizza gehörte damals noch zu Italien. Das kleine Fischerdorf Cannes war der letzte Ort auf französischer Seite.
So blieben sie also hier in Cannes, fanden den kleinen Ort hübsch, übernachteten in der einzigen Herberge Parchina, die es heute noch gibt, und aßen eine Fischsuppe, ein Essen der armen Leute. Heute nennt man sie Bouillabaisse und sie kostet ein Vermögen.
Zurück in London berichtete der englische Lordkanzler offenbar so begeistert von der französischen Mittelmeerküste, dass plötzlich jeder, der es sich leisten konnte, im Winter an die Côte d'Azur ziehen wollte. Der Beginn von Cannes als Touristenmagnet, nur dass man damals nicht im Sommer, sondern im Winter kam.
Les Anglais ont ensuite
Die Engländer sind dann im Anschluss jeden Winter hierher gekommen, haben Tennisplätze und Golfplätze hier eingeführt. Die königlichen Regatten sind hierher gekommen und diese wunderbaren Hotels, die an der Croisette liegen.
Um einen besseren Überblick zu bekommen, geht es für uns weiter, die kleinen Gässchen hinauf. Am Ende werden wir mit einem fantastischen Blick über die ganze Bucht belohnt.
Hier ist der Hafen von Cannes, der erste Hafen von Cannes. Früher waren das hier alles Fischer, die für den Eigenbedarf fischten.
Statt Fischkutter buhlen heute Yachten in allen Größenordnungen um die Aufmerksamkeit der Besucher. Weiter hinten sieht man die berühmte Croisette, wo sich jedes Jahr während der Filmfestspiele Stars und Sternchen präsentieren. Aber von hier aus sieht man auch unser eigentliches Ziel, der für viele Touristen weitgehend unbekannte Teil von Cannes, die beiden Inseln direkt vor der Bucht.
Die erste Insel ist Sainte Marguerite mit der königlichen Festung und dem Gefängnis für den Mann mit der eisernen Maske. Und die zweite Insel ist Saint-Honorat, wo die Mönche leben.
Um dorthin zu fahren, habe ich mich mit Karin Osmuk vom Tourismusbüro ganz am Ende des Hafens verabredet. Hier starten die Fähren zu beiden Inseln im Stundentakt. Zuerst geht es für uns nach Saint-Honorat, die kleinere der beiden Inseln.
Wir kommen jetzt so langsam zum Steg der Insel, wo die Schiffe nach Sainte-Marguerite und Saint-Honorat fahren. Und zwar beide Inseln heißen zusammen Les Îles de Lérins.
Die Fähre ist heute eher mäßig besetzt. Nach etwa 20 Minuten legen wir an. Auf einem Schild heißt es auf Englisch, die Gemeinschaft der Mönche begrüßt sie auf ihrer Privatinsel. Etwa 40 Hektar ist sie groß, etwas mehr als 1 Kilometer lang und 500 Meter breit. Auf der anderen Seite der Insel, die wir schnell überquert haben, liegen die Ruinen einer großen Festungsanlage mit jahrhundertelanger Geschichte, erzählt Karin Osmuk.
Also es war ein Zusammenleben, also nicht Zusammenleben, sondern ein getrenntes Leben, aber zusammen im selben Gebäude, Monasterium. Und in den obersten Etagen waren da Militär, um die Mönche zu beschützen.
Ein schwerer Befestigungsturm, in dem Soldaten und Mönche sich jahrhundertelang das Leben teilten, in dieser Form weltweit wohl einzigartig. Eine kleine Wendeltreppe führt in den oberen Teil der Ruine, der einen weiten Blick über das Land erlaubt.
Hier der Blick ist natürlich fantastisch, mit Blick auf dem neuen Monasterium, neuen Gänsefüßchen, weil das ist ja schon neu erbaut worden, 1880 so ungefähr. Da sieht man natürlich Cannes dahinter mit den Seealpen.
Etwa 100 Meter weiter steht die heutige Kirche, daneben das Kloster. Dort bin ich mit einem der Mönche verabredet, der mich mit einem einladenden Lachen begrüßt.
Also, ich bin der Frère Antoine, auf Deutsch vielleicht Pater Anton.
Pater Antoine war ursprünglich Pfarrer im Elsass. Irgendwann aber merkte er, dass er eigentlich ein Leben als Mönch leben wollte. Und dann erzählte ihm jemand von dieser Insel. Seit wann er denn hier sei, frage ich.
Also, ich bin am 14. Oktober 97 angekommen, um 9:30 Uhr. Ist das präzis genug?
Meint Pater Antoine schelmisch. Der Name der Insel, erklärt er, erinnere an den ersten Mönch, der bereits Anfang des 5. Jahrhunderts hierher kam.
Der Honoratus war ein Römer, also eine römische Familie, aber seine Eltern waren in Trier. Der Honoratus mit seinen Mitbrüdern kamen aus Trier, die eine römische Stadt war.
Von Trier aus war er nach Griechenland gereist und hatte dort Einsiedler getroffen als Beispiele frühen monastischen Lebens. Mit diesen Ideen kam er dann zurück und gründete hier um das Jahr 400 die erste Klostergemeinschaft auf dieser Insel. Damit ist die Abtei Notre-Dame de Lérins wohl eines der ältesten bis heute aktiven Klöster Europas. Im 5. Jahrhundert kamen so viele Bischöfe von hier, dass Laurence auch die Pflanzschule der Bischöfe genannt wurde, erzählt Pater Antoine.
Und seit dem 7. Jahrhundert bis vor der Französischen Revolution, dann war es ein Benediktinerkloster. Das ist die zweite Periode, ganz große, ganz lange Periode. Benediktinerkloster mit alles, was die Geschichte gebracht hat.
Mit der Französischen Revolution wurde auch dieses Kloster aufgelöst, aber wurde dann Mitte des 19. Jahrhunderts von Zisterziensern wiederbelebt. Heute leben hier 20 Mönche, die bis Mitte der 90er Jahre Lavendel und Honig produzierten.
Schön, romantisch, aber bringt nicht viel Geld ein,
meint Pater Antoine und lacht.
Dann haben wir angefangen mit 2 Mitbrüdern, die gelernt haben. Und dann haben wir eine größere Weinberge aufgestellt. Und nach 10, 12 oder 15 Jahren haben wir einen guten Freund getroffen, der uns gesagt hat, ihr Wein hat Potenzial, um etwas viel besser zu werden, wenn es ein bisschen älter wird.
Und tatsächlich, der Wein von St. Honorat ist längst zum Geheimtipp geworden. Die Insellage und dieses ganz besondere Klima schmecke man am Ende auch im Wein.
Die Lage, der Boden, die Sonne, sogar die Pflanzen. Wir haben einen Chardonnay-Weinberge, die bei Eukalyptus liegt. Neben geht es ein Weg mit Eukalyptusbäumen. Wo man seine Weinberge hat, das hat Konsequenzen im Wein, sicher.
Ein Leben wie Gott in Frankreich und Arbeiten, wie schon in der Bibel beschrieben, lacht Pater Antoine, während wir an den Rebstöcken vorbeispazieren.
Im Weinberg des Herrn, ganz genau, ganz genau. Und das ist jetzt Chardonnay. Das ist das älteste Chardonnay, das wir haben. Ist es 25 Jahre. Gibt jetzt sehr, sehr, sehr gutes Chardonnay. Ja.
Auf 8,5 Hektar produzieren die Mönche von St. Honorat mittlerweile pro Jahr etwa 30.000 Flaschen. Etliche Preise hat der Inselwein mittlerweile gewonnen und wird bis nach Japan verkauft. Und so teuer, dass die Mönche sich ihren eigenen Wein zum Essen nur noch sonntags leisten. Wer abends das letzte Boot zum Festland verpasst, der kann an der Klosterpforte anklopfen und um eine Herberge bitten. Aber man kann sich natürlich, wie heute bei den meisten Klöstern, auch vorher anmelden, erklärt Pater Antoine.
Wenn Sie die Vita Honorati, ein Buch, das Leben vom heiligen Honoratus lesen, sieht man, dass man schon vom Anfang ab Leuten empfangen. Was gibt es heute? Heute im Gasthaus, im Exerzitienshaus, haben wir 20 Zimmer, können wir bis 25 Leuten empfangen,
die sich dann im Garten des Gästehauses unter Palmen entspannen können. Der Luxus hier sei die Landschaft, nicht die Unterkunft, betont der Pater.
Vorne uns steht ein Garten, reserviert für die Gäste. Die können hier sitzen, lesen, beten. Die haben auch Möglichkeit, zur Kirche zu kommen, wenn es Gottesdienst gibt oder nicht, ganz allein. Für sich. Also die Gäste haben ein Zimmer, ganz einfaches Zimmer mit Bett, Nachttisch und Tisch und Stuhl, Waschbecken. Einige haben Toiletten und Dusche, aber nicht alle. Ja, es ist ganz einfach bei uns her.
Anmelden kann man sich für bis zu einer Woche auf der Insel mittlerweile ganz einfach per E-Mail. In den Ferien- und Sommermonaten sind die Zimmer immer schon viele Monate vorher reserviert. Und man muss den Mönchen auch erklären, warum man kommen möchte, meint Pater Antoine.
Denn wir sind hier am Meer, auf der Côte d'Azur. Und ja, es wäre einfach, unser Exerzitienhaus als billiger Hotel zu nehmen. Das ist es nicht. Wir haben nur 20 Zimmer, also wollen wir die Zimmer für Leute, die hier Exerzitien leben wollen.
Jetzt aber ist es Zeit, auch die zweite der Laurence-Inseln, St. Marguerite, zu besuchen. Dafür aber muss ich zuerst zurück aufs Festland, denn obwohl sie gleich nebeneinander liegen, eine direkte Fährverbindung zwischen ihnen gibt es nicht. Also wieder zurück nach Cannes und von dort geht es mit einer anderen Fähre, diesmal nach St. Marguerite, wo ich mich mit Christophe de la Tour verabredet habe, dem stellvertretenden Direktor des Stadtmuseums von Cannes. Hier auf diesen Inseln, erklärt er, gab es eine Besiedlung, lange bevor das Fischerdörfchen Cannes entstand.
Les deux îles sont comme des îles sœurs.
Diese beiden Inseln hier, die man als Schwesterinseln bezeichnen kann, Bruder und Schwester Saint-Honorare und Saint-Marguerite. Bis zum 17. Jahrhundert gehörte Saint-Marguerite noch der Gemeinschaft der Mönche, die auch hier die Eigentümer waren.
Die Insel ist mit gut 3 Kilometern Länge deutlich größer als die benachbarte Mönchsinsel.
Wir laufen jetzt auf diesem leicht ansteigenden Weg in Richtung der königlichen Festung durch diesen alten Wald, der im 19. Jahrhundert gepflanzt wurde.
Dieser Wald aus Kiefern und Eukalyptusbäumen ist mit rechteckigen Straßen und Wegen durchschnitten, ein Indiz für die frühere militärische Nutzung. An der nördlichen Spitze zieht uns eine riesige Festungsanlage, auf die wir jetzt zulaufen, in ihren Bann. Die Spanier hatten die Insel im 17. Jahrhundert besetzt und erste Verteidigungsanlagen gebaut. Erst nach längeren Kämpfen konnten die Franzosen die strategisch wichtige Insel zurückerobern und Louis XIV., der Sonnenkönig, beauftragte seinen legendären Militäringenieur Sébastien de Vauban, die riesige, uneinnehmbare Festung zu errichten, deren Überreste selbst heute noch beeindrucken. Wirklich berühmt aber wurde die Anlage wegen dem Gefängnis hoch über den Klippen des Meeres, erzählt Christophe de la Tour.
Dieser Standort war natürlich für dieses Gefängnis geradezu ideal. Wir sind auf einer Insel mit Militär. Um einen geheimen Gefangenen zu halten, ein perfekter Ort. Zu Zeiten Ludwig des 14. war hier die Grenze des Königreichs ein total isolierter Ort. Wenn man Gefangene hatte und diese geheim halten wollte, gab es keinen besseren Platz.
Und tatsächlich wurde das Gefängnis nur für einen Gefangenen gebaut, den berühmt-berüchtigten Mann mit der Maske.
Er kam 1687 hier an und man merkt es an vielen Details im Gefängnis, dass es in ganz spezieller Art nach den genauen Anweisungen des Königs gebaut wurde, um diesen Gefangenen zu inhaftieren.
Der Mann mit der eisernen Maske, weltberühmt durch das Drama von Victor Hugo und Basis unzähliger Romane und Filme, es gab ihn wirklich. Bis heute weiß man nicht zweifelsfrei, wer dieser persönliche Gefangene des Königs war. Was man weiß, ist, dass er 1669 in Piemont inhaftiert wurde, das damals zu Frankreich gehörte, heute zu Italien. Er kam dann hier auf die Insel und war schließlich von 1698 bis zu seinem Tod 1703 auf der Bastille in Paris inhaftiert. Alle diese Gefängnisse und Festungen wurden im Laufe der Geschichte zerstört. Dies hier ist der einzige authentische Ort, wo man dem Mann mit der Maske noch begegnen kann. Die Räume selber, findet Christophe de la Tour, erzählen noch heute sehr viel über diesen wohl mysteriösesten Gefangenen der Weltgeschichte.
Donc là nous avons devant la cellule déjà deux grandes portes, deux portes bien solidement construites.
Vor der Zelle haben wir zwei sehr massive Türen. Früher waren es mal drei und man hat sie so gebaut, dass man nicht ins Innere der Zelle schauen kann.
Die massiven Holztüren sind gespickt mit Metallstiften. Von dem kleinen Flur gehen zwei Zellen ab. Die zweite war vermutlich für den Bediensteten des Gefangenen. Denn wer immer hier einsaß, war sicher kein normaler Verbrecher, wie man auch an den Zellen sehen kann, in die wir jetzt eintreten.
Wir sehen hier eine große Zelle, ein Gewölbe mit einer schönen Höhe, etwa 30 Quadratmeter groß. Und nicht nur die Größe, sondern auch die Ausstattung zeigt das Besondere. Hier haben wir in der Ecke zum Beispiel eine Latrine und es gab auch einen Kamin, um heizen zu können. Wir sind hier auf der Nordseite und im Winter wird es sehr kalt. Aber der Mann mit der eisernen Maske hatte einen Kamin.
Die Maske selber musste er hier in der Zelle nicht tragen, glaubt Christophe Delatour.
Man glaubt nicht, dass die Maske immer getragen wurde und sie war sicher kein Folterinstrument, keine Strafe für den Gefangenen, sondern sollte sein Gesicht, seine Identität verbergen. Also wahrscheinlich trug er sie, wenn er im Kontakt mit anderen Menschen war. Wenn er zum Beispiel in die Messe ging, dann wird er wohl eine Gesichtsmaske getragen haben.
Und bis heute weiß man eben nicht wirklich, wer tatsächlich hier festgehalten wurde. Die häufigste Vermutung ist ein Zwillingsbruder, erklärt Christophe Delatour.
Ein Zwillingsbruder ist eine Hypothese, aber dafür gibt es keinen historischen Beweis. Eine Vermutung, die von Schriftstellern und in Kinofilmen aufgegriffen wurde. Aber vielleicht handelte es sich um einen Verwandten des Königs.
Andere mutmaßen, dass Ludwig XIV. Gar nicht der leibliche Sohn seines Vaters gewesen sei und er daher den wirklich eigenen Vater hier einsperrte. Andere glauben, dass der Gefangene vielleicht ein unehelicher Sohn des Königs gewesen sei, aber man weiß es eben nicht. Wann immer der Gefangene umziehen musste, der Gefängnisdirektor war immer de Saint-Mars, ein Musketier des Königs. Aber er war eben nicht nur Gefängnisdirektor, sondern vermutlich irgendwann auch Freund seines einzigen Gefangenen. Wahrscheinlich ist das der Grund für die Terrasse auf dem Dach des Gefängnisses, nur wenige Schritte von der so gut gesicherten Zelle.
Hier haben wir einen Panoramablick auf Cannes, auf die Hügel, die Umgebung, der spektakulär ist, außerordentlich. Es ist das schönste Panorama der Insel.
Hier, auf dieser etwa 20 mal 30 Meter großen Dachterrasse, konnte der Gefangene sich völlig sicher aufhalten.
Also die Terrasse ist eindeutig ein Ort der Annehmlichkeit und hatte keinerlei militärische Funktion. Man kann sich aber vorstellen, dass Saint-Mars, der Gefängnisdirektor, hier diese Terrasse errichten ließ, damit der Mann mit der Maske sich hier frei bewegen konnte. Sie waren über 34 Jahre zusammen als Gefangener und Wächter und hatten sicher eine ganz spezielle Beziehung. So kann man sich vorstellen, dass er dies bauen ließ, damit sein Gefangener auch mal den Himmel ohne Gitterstäbe sehen konnte.
Dieser Blick direkt auf die Bucht von Cannes ist wirklich einzigartig. Die Côte d'Azur, die azurblaue Küste, präsentiert sich für uns von ihrer besten Seite. Von hier aus sind es nur ein paar hundert Meter Luftlinie bis zur Croisette und ihren Luxusboutiquen. Und doch sind wir hier in einer ganz anderen Welt, meint Christophe Delatour.
Wir haben Bilder von der Côte d'Azur, auch Leute, die nie hier waren, von der Moderne, vom Luxus, von Sonne und Strand. Aber die Inseln bieten auch eine Vision des kulturellen Erbes, eine Vision der Natur.
Viele, selbst viele Franzosen wüssten nichts über die lange und sehr spannende Geschichte der Laurence-Insel, meint der Historiker. Wem es gerade im Sommer am Strand von Cannes zu voll und trubelig sei, der sei hier bestens aufgehoben.
Es ist ein Zurück in die Vergangenheit, wenn man nach Saint-Marguerite kommt. Es gibt keine Autos auf der Insel. Es ist etwas zwischen Vergangenheit und Gegenwart, was die Inseln hier so faszinierend macht.
Die Erkundungen des südfranzösischen Cannes von Dieter Wulff. Wir hören ein wenig gregorianische Hymne aus Südfrankreich, 12. Jahrhundert.